Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Irgendwo auf einem beschneiten Gipfel oben stehen, die Ski anschnallen und den Berg runtersausen. Eine fantastische Vorstellung. Und das Ende Mai.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Aber bleib vorsichtig. Das Jahr hat es zwar vielfach hervorragende Bedingungen für den Spass, aber das Ganze ist auch tückisch, wie der tödliche Skitourenunfall am Rindfischhorn im Wallis zeigt. An diesem Wochenende sind dort 5 Skitourenfahrer ums Leben gekommen. Und das ist leider kein Einzelfall. Im letzten Winter war die Zahl der tödlichen Skitourenunfälle mit 28 so hoch wie noch nie in den letzten 5 Jahren. Und auch dieser Winter ist die Bilanz bei 21 tödlich verunglückten Skitourenfahrern nach dem Wochenende. Mein Name ist Sabine Steiger und über die Lawinengefahr in den Bergen und die Festgefahren in den Bergen wegen dem Klimawandel zugenommen haben, reden wir heute mit Jörg Drachsel vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut Davos. Herr Drachsel, herzlich willkommen im Durchblick.
Danke vielmals. Grüezi, Frau Steiger.
Zuerst einmal, Sie stellen ja immer auch am Wochenende die aktuellen Daten bereitstellen, ihr vom SLF, und geben so eine Einschätzung abgeben über die aktuelle Schnee- und Lawinensituation. Jetzt nach dem Wochenende, was geht Ihnen da so durch den Kopf?
Ja, es ist klar, das beschäftigt auch uns in der Lawinenwarnung, wenn es einen Unfall gibt. Von unserer professionellen Seite her ist klar, dass es uns darum geht, möglichst gut die Schneeverhältnisse vorauszusagen, dass Wintersportlerinnen und Wintersportler, die unterwegs sind, einfach möglichst gute Informationen haben.
Also auffallend ist ja, die meisten tödlichen Skitourenunfälle passieren bei einer Lawinenwarnstufe 3, also was eben eine erhebliche Gefahr bedeutet. Warum ist das so?
Das ist genau, wie Sie es sagen. Und das kommt daher, dass die Lawinengefahrenstufe von 1 bis 5 eben einerseits für Freizeitsportler gilt, aber auch für die Infrastruktur, also für Strassen und für Häuser. Und jetzt die Stufe 4 und 5, die brauchen wir eben vor allem, wenn die Lawinen so gross werden, dass sie in die Täler runterkommen und dort wirklich das Siedlungsgebiet gefährdet. Und jetzt ist ein bisschen die Schwierigkeit, um das zu verstehen, wenn ich eben eine Stufe habe von 1 bis 5, dann ist ja die Stufe 3 eigentlich genau in der Mitte und kann durch das eigentlich verharmlost oder missinterpretiert werden. Weil es tatsächlich so ist, dass Stufe 4 und 5 sind viele Wintersportler gar nicht mehr unterwegs. Sie verzichtet, weil es eben so gefährlich ist. Und dementsprechend ist eben die Stufe 3, die in der Mitte ist, weil die Stufe 3 für Infrastruktur nicht gefährlich ist, aber für Wintersportler eben durchaus.
Das heisst, was macht denn die Stufe 3 so gefährlich? Was kommt da zusammen, dass es eine Gefahr, die Gefahr erhöht?
Also bei einer Stufe 3 sind die Bedingungen so, dass ich als Einzelperson, als Wintersportler kann Lawinen auslösen. Die meisten Opfer, die es gibt bei einer Stufe 3, sind Sportler, die selber ihre Lawinen ausgelöst haben. Wenn wir dann eben in die Stufe 4 oder 5 sogar gehen, dann haben wir sogenannte spontane Lawinen. Das sind Lawinen, die ohne eine Personenauslösung, wo die Schneedecke so instabil ist, dass im Prinzip die Lawine sich selber auslöst. Die kommt aus dem Nichts. Das ist Stufe 4 und 5. Und jetzt bei der Stufe 3 bin ich gerade unterhalb von dem Level. Das heisst, ich habe sehr selten spontane Lawinen, aber die Schneedecke ist gleich so instabil, dass eben einzelne Personen können Lawinen auslösen
können. Wegen der Kombination aus Neuschnee und Windverfrachtungen?
Zum Beispiel, das ist sehr ein gutes Beispiel. Also, dass es eine Schneebrettlawine gibt, brauche ich eine Schwachschicht. Man kann so die Zutaten aufzählen für eine Schneebrettlawine. Man braucht grundsätzlich mal eine Schneedecke, man braucht mindestens 30 Grad Hangneigung. Dann braucht man eine Schwachschicht. Eine Schwachschicht, das ist eine Schneeschicht, wo die Kristalle sehr, sehr schlecht zusammenheben. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie Zucker, der praktisch nicht zusammenhebt. Und auf dieser Schwachschicht drauf hat es nachher dann noch Schneebrett. Das ist wiederum eine Schneeschicht, wo die einzelnen Schneekristalle besser zusammenhebt. Und bei einer Stufe 3 haben wir eben sehr häufig genau die Kombination. Wir haben eine schwächere Schicht irgendwo in der Schneedecke und oberhalb von dieser schwächeren Schicht haben wir eine kompaktere Schicht. Und wenn jetzt eben ich als Wintersportler auf dieser kompakten Schicht oben laufe, ist es möglich, dass ich unterhalb die Schwachschicht auslöse. Die Schwachschicht, die breitet sich aus. Man kann sich das vorstellen wie Dominosteine, die brechen über eine grosse Fläche und dann geht eben das ganze Schneebrett ab.
Aber wie ist es bei so einer Gefahrenstufe 3? Ist es nicht einfach leichtsinnig, so auf Tour zu gehen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Man muss sich bewusst sein, dass das Risiko da ist, wenn man auf Tour geht. Aber das Risiko gibt es überall im Leben. Auch wenn man über den Fußgängerstreifen läuft, besteht das Risiko, dass es zu einem Unfall kommt. Und es geht halt darum, dass man das Risiko für sich kann abschätzen und nachher dann sich einem Risiko entsprechend verhaltet. Und konkret jetzt bei einer höheren Lawine, wenn die Lawinenstufe ein 3 ist oder sogar ein 4, heisst das nicht, dass man muss auf Skitouren verzichten, aber es geht darum, halt dann sich im entsprechenden Gelände aufzuhalten und das heisst vielleicht eine Tour machen, die weniger steil ist oder wo in weniger exponiertem Gelände unterwegs ist und in dem Sinn sein Verhalten an der Lawinengefahr anzupassen.
Jetzt das Gebiet im Wallis, so wie Sie es beurteilen, unter diesen Bedingungen, wären Sie da auf Tour gegangen am vergangenen Wochenende oder aufgrund von der Steillage und vom Neuschnee, hätten Sie gesagt, nein, das ist doch jetzt ein bisschen eine erhöhte Gefahr?
Das kann ich so nicht beurteilen, weil ich selber eben nicht die Tour vorbereitet habe und auch nicht vor Ort gewesen bin. Es sind wirklich immer die zwei Sachen. Das eine ist die Informationen, die man daheim hat, wie man es dort beurteilt, aber dann gerade so wichtig ist, wenn man dann vor Ort ist, dass man dann die neuen Informationen, die dort dazukommen, die Informationen aus dem Gelände, dass man die anschaut und eben laufend das beurteilt. Und weil ich selber eben nicht vor Ort gewesen bin, kann ich keine Aussage machen dazu, wie die Verhältnisse wirklich lokal gewesen sind.
Mhm. Wie ist es eigentlich, wie fest, man liest jetzt immer wieder von so Winter-Frühlingsstürmen, die teilweise bis in Mai reingehen. Wie fest begünstigen so Winterstürme so ein schweres Skitourunglück?
Also Neuschnee und insbesondere eine Kombination aus Neuschnee und Wind beeinflusst die Lawinensituation sicher vor Ort. Die Lawinengefahr ist sicher stark abhängig vom Neu- und Treibschnee. Und jetzt wissen wir ja, dass es den ganzen Mai immer wieder geschneit hat und auch jetzt die vergangene Woche wieder Neuschnee gegeben hat. Und nach einem frischen Schneefall kann es eben Schwachschichten in der Schneedecke drin haben. Und in diesen Schwachschichten kann man dann Lawinen auslösen. Und dementsprechend ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass eben im Hochgebirge die Situation aktuell winterlich ist. Oder ja, genau. Und ich damit muss rechnen, dass ich Lawinen auslösen kann und es halt ein starker Kontrast ist zu tieferen Lagen, wo die Schneedecke schon sehr frühlingshaft ist, wo die Sonne die Schneedecke gesetzt hat. Das heisst, dort habe ich eigentlich keine Schwachschichten mehr drin, dort ist es stabil. Und im Hochgebirge, in dem Neu- und Treibschnee, in dem frischen Neu- und Treibschnee, ist es eben durchaus möglich, dass es die Schwachschichten hat und damit auch Lawinen können ausgelöst werden.
Bei so einer Situation, wie Sie sie beschrieben haben, mit Neuschnee oder eben auch mit Winterstürmen, das hat es ja schon immer gegeben. An was liegt es aber, dass so Skitourenunglücke in den letzten Jahren sich so gehäuft haben, also dass es so viel gibt?
Es ist sicher so, dass in den letzten Jahren immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind. Also dass Skitouren gehen, und auch die Snowboard-Touren, das ist ein eigentlicher Boom, den wir im Moment erleben. Das Gute daran ist, dass wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen, dass sich dort die Umfälle, dass die relativ stabil sind, mit durchschnittlich gut 20 Opfer pro Jahr. Und das ist mal grundsätzlich eine positive Aussage, würde ich sagen, dass immer mehr Menschen unterwegs sind in den Bergen, aber die Unfallzahlen relativ stabil bleiben. Trotzdem ist klar, jeder Unfall ist einer zu viel. Und wir probieren natürlich hier unseren Beitrag zu leisten, dass Unfälle verhindert werden können. Eben vom SLF konkret mit dem Lawinenbulletin im Winter, wo wir probieren, möglichst viele Informationen zu geben. Dann auch mit Präventionsplattform, die heisst bei uns Weitrisk, wo wir probieren, möglichst viel Wissen über Lawinen, über Lawinengefahr zugänglich zu machen. Und dann braucht es aber natürlich auch, neben dem SLF braucht es Anstrengungen und da gibt es ein grosses Angebot von Bergschulen, wo Kurse anbieten, wie man die Lawinengefahr vor Ort kann beurteilen oder eben auch Rettungskurs, wie man sich richtig verhaltet, wenn es eben halt gleich zu einem Unfall kommt. Und ja, wir sind da nicht am Ziel. Eben, wie gesagt, jeder Unfall ist einer zu viel. Und gleichzeitig ist es, denke ich, wichtig zu wissen, dass ein Restrisiko bleibt, auch wenn man super ausgebildet ist, auch wenn man perfekt ausgerüstet ist, kann es einfach, wenn man sich in der Natur bewegt, halt zu einem Unfall kommen. ja, ein Stück weit gehört das dazu.
Sind es denn jetzt eher die Unerfahrenen, die vielleicht jetzt eben mal dahin kommen, gehen Ferien machen und denken, hey, ich mache jetzt noch eine Skitour und vielleicht auch nicht so eine gute Ausrüstung haben? Oder ist es wirklich die Wetterlage, die vermehrt eine Rolle spielt, die es halt schwierig macht, zum Gefahr einschätzen? Wie beurteilen Sie es?
Genaue Kenntnis über den Ausbildungsstand von diesen Unfallpersonen haben wir nicht. Wir machen aber in dem Sinne eine positive Beobachtung, dass mehr Unfälle glimpflich ausgehen. Und wir führen das darauf zurück, dass die Leute gut ausgerüstet sind und auch gut trainiert sind und eben im Fall, dass es halt gleich zu einer Lawine kommt, richtig reagieren.
Zeigt sich jetzt aber auch da der Klimawandel, der den Skitourensport immer gefährlicher macht?
Das kann ich so nicht bestätigen. Jetzt gerade auch die aktuelle Situation ist sicher nicht typisch für den Frühling, weil im langjährigen Klimatrend sehen wir, dass es früher Frühling wird. Das heisst, dass wir früher Schneeschmelze haben und in dem Sinn früher sommerliche Bedingungen. Und jetzt gerade aktuell beobachten wir das Gegenteil, dass es eben im Hochgebirge sehr winterlich ist. Aber innerhalb von dem Winter gehört, wird es auch in Zukunft so sein, dass wir halt dass wir Kälteperioden haben, dass es eben zwischenzeit wieder winterlich ist und dass halt die Tourengänger in dem Sinn müssen flexibel sein und sich bewusst sein, dass die Situation halt von Woche zu Woche sich kann ändern. Eben, einmal ist es Frühling und dann gibt es halt wieder einen Wintereinbruch und dementsprechend muss ich wieder mit Lawinen rechnen.
Und eben so die Wechsel die ganze Zeit, also wird es allgemein immer komplexer, die Gefahren richtig einzuordnen für die Skitourengänger?
Also gefühlt ist das vielleicht schon so, ich bin aber nicht sicher, ob das einfach nur so unsere Wahrnehmung ist, weil eben das Wetter an sich, die Wetterwechsel von warmen 2 Wochen und dann wieder eben kalten 2 Wochen, das hat es immer gegeben. Aber es ist sicher so, dass die Situation aktuell anspruchsvoll ist. Eben im Tal unten haben wir schon seit mehreren Wochen absolut Sommer- oder Frühlingsgefühl, sind mit Kurzhosen unterwegs und gleichzeitig müssen wir uns bewusst machen, wenn wir ins Hochgebirge gehen, dann ist es dort eben frisch eingeschneit, es ist richtig winterlich, es ist kalt, der Schnee ist eben pulverig und der Schnee kann halt auch instabil oder störanfällig sein.
Also es sind die unterschiedlichen Bedingungen, was schwierig macht, was würden Sie sonst noch sagen? Was ist Ihre Einschätzung? Was wird vielleicht allenfalls auch noch unterschätzt?
Ja, das ist schwierig zu beurteilen. Im Sinn von, ich glaube, es sind halt auch sehr unterschiedliche, wir haben halt die ganze Bandbreite von Skitourengängerinnen und Skitourengängern und in dem Sinne eine allgemeine Aussage zu machen, ist schwierig. Ich glaube, was man schon sagen kann, wenn sich jemand nicht wohlfühlt, jetzt eben genau mit diesen wechselnden Bedingungen, wie Sie angesprochen haben, wenn jemand findet, ui, jetzt weiss ich aber nicht wirklich Bescheid, wie es jetzt dort oben aussieht, ob jetzt das schon gut ist oder ob es jetzt das halt gleich noch zu winterlich ist für mich. Ich glaube, dann ist es sehr wichtig, dass sich solche Personen einer geführten Gruppe anschliessen. Für da gibt es ja Bergschulen, Bergführerlokale, wo man dann eben sich kann, jemandem anschliessen kann, der einem hilft oder wo einem hilft, die Entscheidungen zu treffen oder eben eine Tour leitet.
Also allgemein muss man sagen, es stellt sich natürlich auch die Frage, aber wie kann man derartige Unglück wie am letzten Wochenende in Zukunft verhindern oder zumindest so machen, dass es weniger gehäuft auftritt?
Ja, das ist sehr eine anspruchsvolle Frage. Also, wir überlegen uns natürlich auch, wie können wir unser Lawinenbulletin weiterentwickeln, wie bringen wir die Informationen an die Öffentlichkeit, wo eben möglichst viel nützen, denn den Leuten, die unterwegs sind. Grundsätzlich würde ich so sagen, wichtig ist, dass man die Informationen, die vorhanden sind, sei es jetzt bei uns eben bei der Lawinenwarnung oder auch bei der Meteo Schweiz für die Wetterprognose, dass die Informationen möglichst zugänglich sind und dass eben Leute, die sich vorbereiten wollen auf eine Skitour, möglichst gut die Informationen finden. Und da probieren wir unseren Beitrag zu leisten, indem wir eben das Lawinenbulletin haben, wo wir auch im Sommer situationsbezogen extra ein Lawinenbulletin rausbringen, wenn es schneit. Wir haben zusätzlich einen Blog, wir nennen den AVA-Blog, wo wir probieren, sobald wir wieder relevante Informationen zusammen haben, die Informationen zu teilen. Und dann haben wir eben die Informationsplattform WeitRisk, wo man kann nachschauen kann, wie ist die Schneehöhe, wie viel Wind hat es auf den Wetterstationen und dort werden auch die aktuellsten Lawinenabgänge angezeigt. Und ich denke, das ist eben der eine Pfeiler von dieser Prävention, dass die Informationen zugänglich sind, dass man die findet. Und dann braucht es aber eben auch das Training und schlussendlich braucht es einfach die Eigenverantwortung von denen, die unterwegs sind.
Sie haben Prävention angesprochen. Da müssen wir nicht sagen, ja, offenbar ist das sehr beliebt bei Tourengängern. Auch noch Ende Mai, vielleicht jetzt auch noch gerade dann über die Auffahrtstage, dass man eine Tour will machen, dass dann auch ein Lawinenbild rauskommt, noch täglich, so wie es im Winter auch der Fall ist.
Wir machen uns die genau gleichen Gedanken. Jetzt das Problem für uns, um das Lawinenbild zu machen, wie es im Winter wenn man es aus dem Winter kennt, ist, dass wir Informationen brauchen. Wir brauchen Informationen von automatischen Wetterstationen und wir brauchen Informationen von Tourengängern. Und die Informationen sind einfach schon seit einem Monat sehr rar. Das heisst, uns fehlen wirklich die Datengrundlage, um die Schneesituation im Hochgebirge einzuschätzen. Und somit ist es für uns einfach aktuell nicht möglich, um ein tägliches Lawinenbild herauszugeben. Gleichzeitig machen wir es so, dass sobald wir genug Informationen haben oder eben sobald wieder ein Schneefall angekündigt ist, dass wir dann ein Lawinenbild erstellen und so möglichst eine gute Ausgangslage für die Tourengänger zur Verfügung stellen.
Danke vielmals für all die Informationen. Herr Drachsel, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals.
Das war es vom Durchblick. Vielen Dank, dass du reingelassen hast. Und wenn dir diese Sendung gefällt, dann hinterlasse uns doch ein Like oder ein Abo. Zum Schluss gebe ich dir noch einen Random Fact mit dem Reto Scherr mit auf den Weg.
Jeder Hund hat einen einzigartigen Nasenabdruck, ähnlich wie der Fingerabdruck bei uns Menschen. Man könnte so theoretisch Hunde auch identifizieren.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.